findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich freue mich, dass ich heute in der Lunchbox einen Lehrer tatsächlich auch mitsprechen darf, nämlich mit dir, Timo Schomburg als Nachname. Und vielleicht magst du ganz kurz nochmal was auch zu dir sagen. Ich habe immer so ein kleines Format mit in drei persönlichen Hashtags sich vorzustellen. Mhm. Vielleicht hättest du drei Hashtags, die du hier auch mit uns teilen möchtest.
Oh, das ist eine gute Frage. Also mein Name ist Timo Schomburg. Ich bin Lehrkraft in Dietzenbach an der Ernst-Reuter-Schule, Gymnasiallehramt, und ich möchte jetzt mal auf drei Hashtags, die zu mir als Person passen, kommen. Ich glaube, der größte ist so Hashtag geduldig. Ich glaube, das ist etwas, was man im Lehrberuf immer braucht in irgendeiner Form, und das passt, glaube ich, zu mir. Der weitere Hashtag ist so hilfsbereit, würde ich sagen, weil das auch zum Lehrberuf passt und auch so ein bisschen mich im Kollegium, glaube ich, widerspiegelt bei uns. Und der dritte Hashtag ist humorvoll, würde ich sagen. Das sind so meine drei Eigenschaften, die ich jetzt damit verbinde. Wie man schon merkt, ich bin jetzt nicht so derjenige, der da in dem Hashtag-Business, sage ich mal, angesiedelt ist. Und da,
aber das ist doch super, weil damit kann man doch tatsächlich auch ganz viel anfangen. Jetzt hast du gesagt, du bist Lehrer. Wolltest du eigentlich schon immer Lehrer werden?
Gute Frage. Als Kind, ich glaube, der Klassiker-Polizist war es bei mir auch. Ich war noch einer derjenigen, der Zivildienst machen durfte. Gibt ja wahrscheinlich zukünftig bald wieder welche. Und das hat mir dann doch nochmal gezeigt, wie sehr mir dann die Arbeit mit Menschen und das Helfen, Menschen helfen, für mich einen sehr großen Stellenwert hat. Das machen Polizisten nach wie vor natürlich auch. Aber ich sag mal, die Priorität ist eine andere. Und da war ich dann während dem Studium so ein bisschen, also ich habe erst Erziehungswissenschaften studiert und habe dann während dem Studium an Schulen gearbeitet, mit Workshops, und habe da dann gemerkt, okay, das macht mir richtig Spaß. Und so bin ich dann, hab den Studiengang gewechselt und bin dann zum Lehramt gekommen. Genau.
Okay, also ich glaube, auch für die Erziehungswissenschaftler, also für die Kinder in der Kita, wärst du wahrscheinlich ein totaler Gewinn, weil gerade da ja Männer noch nicht so häufig vertreten sind, sondern sehr viel Frauen. Da auch, und ich glaube, so auch für viele Jungs wäre das wahrscheinlich total spannend, da eben auch mehr Männer tatsächlich auch in dem Beruf zu haben. Aber jetzt haben die Schüler und Schülerinnen Glück an der Schule, dass sie dich haben. Und da ist es ja tatsächlich eben auch, wenn du so sagst, ja, du bist hilfsbereit, ist es, und das auch im Kollegium, dann ist es ja auch was, was einen sehr auszeichnet. Also das ist ja, man ist ja sonst, oder zumindest kriegen wir es auch zwischendurch mit, man ist ja schon sehr auf sich gestellt, auch als Lehrkraft. Auch das, was man im Unterricht mitmacht, und dann sozusagen auch jemanden als Bindeglied vielleicht zu haben zwischen verschiedenen Lehrkräften, das ist, glaube ich, auch doch sehr hilfreich. Wie bist du in so eine Rolle reingewachsen, da auch so jemand zu sein, der vielleicht auch Dinge vermittelt oder als Mittler zwischen Menschen auch tatsächlich gut fungieren kann?
Ich glaube, das hängt vor allem mit meiner, mit meinem Verständnis von Technik so ein bisschen ab. Das ist bei uns im Kollegium relativ gefragt, gerade bei älteren Kolleginnen und Kollegen, dass man da so ein bisschen auf die Sprünge kommt. Wir haben zum Glück ein sehr, sehr aufgeschlossenes Kollegium, was Technik und so weiter angeht. Und wir haben auch als eine der ersten Schulen direkt auf ein digitales Klassenbuch umgestellt und so weiter. Und das sind natürlich einige Hürden, die da zu nehmen sind. Und ja, ich denke, das ist einfach ein Gewinn für jeden, wenn ich in der Form dann diesen Personen halt helfen kann. Und ich glaube, dadurch habe ich so bei den meisten Kolleginnen und Kollegen so einen Fuß in der Tür gehabt, weil man mich da halt auch ansprechen kann. Und das ist natürlich mittlerweile auch nicht mehr nur auf Schulkontext bezogen, sondern ich hatte lustigerweise diese Woche war das ein Erlebnis mit einer ehemaligen Kollegin, die in Pension ist. Die hat mich auch mit den Worten begrüßt: Timo, keine Sorge, ich habe diesmal kein technisches Problem, ich bin einfach nur zum Besuchen hier. Das war auch mal wieder schön, genau. Und ja, das ist bei mir so, glaube ich, da spiegelt sich auch natürlich die Hilfsbereitschaft wieder. Und genau, ja.
Wie kam deine Fächerkombi sozusagen auch zustande?
Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Also Informatik war bei mir eigentlich schon immer so mein Interessengebiet. Lustigerweise in der Schule habe ich es relativ schnell abgewählt, weil das so ein bisschen nicht der Vorstellung entsprochen hat, wie ich etwas lernen wollte. Es war dann, ich weiß nicht, ob es an der Lehrperson gehangen oder gelegen hat. Wir mussten halt stupide Code abtippen und den dann ausprobieren. Und da habe ich jetzt nicht so das Interaktive gespürt, sage ich mal so. Und im Studium war es dann wiederum von großem Interesse, einfach weil ich in meiner Privatzeit auch sehr technisch affin bin, auch in die Programmierung, aber jegliche andere Hinsicht auch, die mit Informatik verbunden wird. Und auch die Zukunftsträchtigkeit, sage ich mal, dieses Faches, einfach weil es eine der jüngsten Wissenschaften ist, die in der Schule gelehrt wird, aber daher auch in dem Sinne einen noch sehr weiten Weg vor sich hat. Und da möchte ich natürlich mitwirken bei der Vermittlung. Und mein anderes Fach Ethik ist auch eine, oder Philosophie, ist eine sehr große Leidenschaft, gerade weil das Lehren und Lernen mit den Schülern zusammen eine ganz andere Perspektive ist. Es wird ja oft so als Laberfach in der Schule abgetan, Ethik, aber gerade das ist das, finde ich, was sehr viel Wert oder was diesem Fach einen großen Wert beimisst, weil man dann wirklich mit Schülern auf einer anderen Augenhöhe sich teilweise auch unterhält, auch einfach mal Sachen in Frage stellen kann und so out of the box anfängt zu denken. Und die Kombination ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit auch Gold wert, gerade jetzt hier mit Digital School Story in Verbindung mit dem Medienkompetenzprojekt habe ich in beiden Fächern quasi große Anknüpfungspunkte. Und genau, ist eine seltene Kombination, das weiß ich. Aber ich finde, passender geht es eigentlich nicht. Ich glaube, auf den Punkt bringt es, dass ich sogar mal in meinem Philosophiestudium durfte ich mir eine Veranstaltung aus der Informatik anrechnen lassen zum logischen Denken oder zur Logik. Das finde ich, sagt schon aus, dass da auch sehr viel Verknüpfung ist zwischen den beiden Fächern.
Ja, also ich finde es tatsächlich total spannend, dass du das so sagst. Wir hatten kürzlich waren wir in Hamburg in einer Stadtteilschule auch drin. Da ist es tatsächlich auch in Philosophie gelaufen. Und das war total spannend, weil sich da Schüler und Schülerinnen mit den Philosophen oder mit den Theorien auch dahinter auseinandergesetzt haben und die aber dann ins Heute in Geschichten übersetzt haben. Und auf einmal hat man festgestellt, dass das, was damals war, tatsächlich auch durchaus noch Anknüpfungspunkte ins Hier und Jetzt hat. Und welche Herausforderungen tatsächlich nach wie vor auch da sind, die vielleicht damals auch waren, die man aber anders genannt hat und wie sie heute auch noch existieren. Und das ist, glaube ich, auch so das, was du eben auch sagst, dass Digital School Story so ein Bindeglied ist mit in die Lebenswelt auch nochmal mit hinein. Wenn du dann siehst Informatik, und ja. Ich fand ganz spannend, was du jetzt im Vorfeld gesagt hast, nämlich du hattest es in der Schule und hast es da ganz schnell abgewählt. Das ist ja was uns selber vielleicht ähnlich geht, wenn wir an die Schulzeit zurückdenken, dass da irgendwie Sachen waren, die haben wir schnell abgegeben, weil wir uns damit nicht so wohl gefühlt haben. Ist es was, wo du auch sagst, ich möchte es anders machen als Lehrer?
Definitiv. Wir haben bei uns im Lehrerzimmer auch ein Plakat hängen. Sei die Lehrkraft, die du dir selbst gewünscht hättest, so nach dem Motto, sinngemäß. Und das ist auch so ein bisschen das, wo ich meine Ambitionen hernehme für meinen Unterricht und für wie ich Wissen vermittle, dass ich quasi Fehler, die, oder in meinen Augen Fehler, die damals in meiner Schulzeit passiert sind, einfach umgehen will oder vermeiden will. Und genau, das ist so ein bisschen so das Denken. Und gerade Digital School Story ist da ideal für, da einfach mal einen neuen Weg einzuschlagen. Das war auch etwas, was ich für mich gemerkt habe, dass es erstmal ein Wagnis, dass ich da eingehe, weil ich, wie ich eben am Anfang schon bei der Einleitung gesagt habe, habe mit Social Media nicht wirklich viel zu tun. Also ich bin existent auf einzelnen Plattformen, aber die ganzen gehypten Plattformen, die jetzt bei den Schülern so alle im Trend sind, habe ich nicht. Und ja, da gehen natürlich auch einige Trends oder sowas an mir vorbei. Aber gerade das ist so, das finde ich, um einfach wieder diese Anknüpfung zur Lebenswelt der Schüler zu ermöglichen, was Gold wert ist. Und das ging nicht nur mir so, sondern vor allem auch den anderen vier Kolleginnen, die sich bei uns bereit erklärt haben, da teilzunehmen, dass man da halt einfach erstmal denkt, okay, das ist ein Wagnis, aber ja, mittlerweile sehen wir alle, glaube ich, den Erfolg.
Ich würde gerne mal darauf eingehen, das ist ja was, sich auf was Neues einzulassen. Bedeutet ja schon Unsicherheit. Du hast es ja gerade auch selber angesprochen. Was gibt dir die Sicherheit, trotzdem auch zu sagen, ich mache das Wagnis und ich springe da rein? Also auf was war so ausschlaggebend für dich dann tatsächlich auch zu sagen, ich mache das Experiment einfach? Du hättest ja sagen können, mache ich nicht.
Einerseits so ein bisschen diese Gruppendynamik, die wir haben, weil wir sind nicht alleine. Dadurch, dass wir hier relativ eng verknüpft im Kollegium sind, hat man da immer so gegenseitig auch den Rückhalt gehabt. Die Kolleginnen haben oft den Eindruck, dass ich sehr viel geholfen habe, aber im Umkehrschluss haben sie mir natürlich mindestens genauso viel auch geholfen. Und auch einfach so ein bisschen die Kompetenz der Schüler auch. Also ich wusste, dass ich in vielen Punkten nicht die Kompetenz mitbringe, gerade Videobearbeitung und Aufnahmetechniken und Sonstiges. Und da wurde mir dann auch aber schon relativ deutlich oder relativ schnell klar von Schülerseiten gespiegelt, dass da wirklich eine Kompetenz auch schon vorhanden ist, auf die man zurückgreifen kann. Also das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Und ich finde, man muss weg von diesem Eindruck, der Lehrer bringt das Material in den Unterricht, bringt die Informationen mit in den Unterricht und so diese typische Trichterpädagogik, alles wird in den Schüler hineingepresst, sondern das ist einfach ein Geben und Nehmen auch im Unterrichtsgefüge. Und das hat mir so ein bisschen Sicherheit auch in dem Projekt gegeben, dass ich relativ schnell gemerkt habe, okay, da ist Know-how vorhanden.
Jetzt ist es ja, jetzt hast du gesagt, da ist viel neu, du kannst nicht so gut schneiden. Jetzt gibt es ja da gleich am Anfang die große Hürde, wenn Isabel oder ich auch kommen und sagen, wir starten mit einem eigenen Video, das ihr macht sozusagen zu dem Thema. Wie habt ihr euch dem tatsächlich auch angenähert, so eine Hürde, die im ersten Moment, oh Gott, auch Unbehagen macht, die einen bedeutet, raus aus der Komfortzone, sich wirklich da reinzustürzen und zu sagen, wir probieren das. Wie seid ihr damit umgegangen und wie habt ihr das auch gelöst?
Wir haben es uns auch, um wieder darauf zurückzukommen, so auf mehrere Schultern halt verteilt. Wir haben, ich weiß nicht, hattest du unser Video gesehen? Ich hatte es auch hochgeladen. Wir haben das als, auf mehrere Schultern verteilt. Also wir haben es so ein bisschen verkauft im Sinne von Storytelling. Das war natürlich auch erstmal was, wo ich mich reinfuchsen musste. Da habe ich auch ein bisschen Hilfe von der KI bekommen, was in dem Sinne dann auch nützlich war. Und wir haben das so ein bisschen als Nachrichtensendung verkauft oder so eine Expertenrunde. Und dadurch, dass wir dann so viele Lehrkräfte waren, die da mitgemacht haben, konnten wir das halt auf mehrere Schultern verteilen. Dann hatten wir die Themen so ein bisschen auf jede Lehrkraft verteilt. Und dann habe ich die Videos quasi zu einem Format zusammengefügt, genau.
Und das ließ sich machen, tatsächlich.
Das hat gut funktioniert. Das war eine Aufgabe in den Sommerferien. Ist jetzt, genau, hat auch gut gepasst vom Zeitrahmen her. Und hat gut geklappt, ja.
Würdest du sagen, jetzt im Nachgang auch, das war echt tatsächlich eine coole Erfahrung, das zu machen und auch mit sowas in so einem Projekt zu starten?
Definitiv. Also aus unserer Sicht auf jeden Fall, da wir halt uns einfach auch in die Perspektive versetzen, was müssen unsere Schüler später machen, ist einfach auch natürlich ein Kompetenzgewinn auf unserer Seite, aber auch aus Sicht der Schüler. Das Video kam wirklich sehr, sehr gut an. Also zumindest in den Schulklassen, in denen ich dabei war und wo ich es auch wieder gespiegelt habe bei uns. Und das ist, glaube ich, ein besseren Einstieg wüsste ich jetzt nicht, wie man den für dieses Projekt bringen könnte. Also das war wirklich ja der Nagel auf den Kopf.
Ihr seid ja jetzt sozusagen, du hast es ja gesagt, ihr seid ja gesamt fünf, die an dem Projekt auch arbeiten und ihr macht es ja tatsächlich in unterschiedlichen Schulformen auch. Willst du noch mal so ein bisschen was sagen, was war ausschlaggebend, das auch nicht nur in einer Schulform auszuprobieren und da sozusagen alle Klassen, sondern auch wirklich zu sagen, wir testen das ganz unterschiedlich?
Sehr gerne. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit unserer Schulphilosophie zusammen. Die spiegelt sich in verschiedenen Arten. Wir sind eine Gesamtschule und wir möchten diese Gesamtschule auch leben. Und wir wollen nicht irgendwie da einen elitären Gymnasialzweig und irgendwie so eine Unterteilung. Was ich jetzt, um zurückzukommen auf meine Arbeit während des Studiums, wo ich an verschiedenen Schulen mit Workshops war, auch festgestellt habe, dass es oftmals so eine Trennung in dem Schulsystem gibt. Und da finde ich, ist das ein ganz guter, frischer Gegenwind hier bei uns. Es schlägt sich auch zum Beispiel in unserem Klassenfahrtenkonzept, dass wir immer, wenn wir eine Klassenfahrt machen, immer darauf achten, dass das ganze Schulzweig übergreifend stattfindet. Und deswegen war mir das auch wichtig, dass das auch in dem Projekt stattfindet. Und gerade jetzt so für mich mit meinen Gymnasialschülern fand ich das sehr interessant, wie ich habe die Videos von meinen Schülern gesehen. Ich war aber auch bei meiner Kollegin, die mit der Hauptschulklasse teilnimmt, mit dabei und fand es sehr interessant, wie wenig groß die Spanne zwischen den Produkten quasi ist. Das ist ja normalerweise, denkt man, ja, das ist erstklassig im Gymnasialzweig und zweitklassig und so weiter. Aber da habe ich gesehen oder auch selbst dann erfahren, dass es gar nicht so eine große Spanne ist in diesem Gebiet. Und ja, genau, das ist so der Punkt. Und ich finde, das Thema der Medienkompetenz, die ja auch hinter dem ganzen Projekt steckt, ist ein gesellschaftliches Projekt oder ein gesellschaftliches Problem, die fehlende Medienkompetenz. Und die kann nicht nur gelöst werden, wenn eine akademische Schicht oder ja, so Leute, die im Studium dann recherchieren lernen und so weiter. Da finde ich, ist die Medienkompetenz wahrscheinlich sogar weniger so nötig wie in jetzt in einer Hauptschulklasse oder in einer Realschulklasse.
Ich habe jetzt mal gerade eine ganz verrückte Idee. Ich weiß gar nicht, ob ihr das macht oder ob das tatsächlich jetzt auch zu viel ist, dass du auch sagst, sowas kann man tatsächlich in so einer Form gar nicht tun. Aber wäre das sogar denkbar, dass man die zusammenwürfeln würde? Also dass man wirklich die auch übergreifend, schulformübergreifend in so einem Projekt miteinander arbeiten lässt? Also dass man tatsächlich Gymnasium und Hauptschüler auch zusammenmischt in Projekte und dann sozusagen da über die Perspektiven kommt und man das tatsächlich dann irgendwie in ein gemeinschaftliches Projekt sozusagen mit reinpackt, was man dann vielleicht auch, also jetzt kann man das natürlich auch, aber das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Wert, wenn man sozusagen die Dimension denkt, die arbeiten zusammen und der eine lernt vielleicht von dem anderen was. Also weil jeder ja trotzdem als Mensch auch andere Perspektiven und Fähigkeiten mitbringt. Würdest du sowas nochmal, könnte man sowas denken?
Auf jeden Fall.
Wenn ihr so übergreifend arbeitet?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da sehr, sehr viele Chancen drin. Natürlich, so ein Video aufzunehmen und so weiter, ist auch etwas Intimeres. Da kann ich mir vorstellen, wenn Schüler dann eher oder Schülerinnen auf dieses Klassengefüge noch zurückgreifen wollen, ist ja in gewissermaßen ein geschützter Raum. Aber wenn man da über diese Schwelle quasi drüber steigen will und kann, finde ich das eine sehr, sehr gute Idee, auf jeden Fall.
Also das wäre vielleicht tatsächlich nochmal ein Pilotversuch, den wir auch nochmal überlegen können, ob wir sowas machen, weil tatsächlich hatte noch, also ja, wir sind ja in ganz vielen Gesamtschulen auch drin, wo das dann wirklich auch übergreifend läuft. Also wir waren noch in der Weibelfeld-Schule in Dreieich zum Beispiel, die haben das auch umgesetzt im Gymnasium, in der Realschule und in der Hauptschule und haben auch überall die positiven Erfahrungen tatsächlich gesammelt. Aber da kam mir auch der Gedanke gar nicht, dass man das vielleicht zusammenmatchen könnte. Aber so, wenn du sagst, es ist ein wichtiger Bestandteil, auch mal zu gucken, wie kann man sowas übergreifend machen, wäre das sicherlich ein Versuch, den man vielleicht nochmal auch starten könnte.
Auf jeden Fall.
Wenn du jetzt siehst, auch was für deine Kollegen und Kolleginnen auch für vielleicht Ressentiments am Anfang hatten, so mit passiert das, können das die Schüler und Schülerinnen eigentlich? Wie hat sich sowas quasi auch plötzlich gedreht und dass auch daraus anderes Zutrauen und Vertrauen entsteht oder wachsen kann?
Ja, das war, ich habe es ja bei mir selbst erwähnt, dass ich da auch Vorbehalte in irgendeiner Hinsicht hatte. Die waren vielleicht bei meinen Kolleginnen und Kollegen etwas stärker ausgeprägt, teilweise vielleicht auch etwas schwächer. Mit denen ich da enger kommuniziert hatte, war so oft dieses Bedenken, oh je, können die das, oh je, machen die das, oh je. Also es waren sehr viele, viele Bedenken. Und was ich jetzt zurückgemeldet habe, auch jetzt nach den Creator Q&A Sessions, die wir hatten, war, dass doch eigentlich fast jede Gruppe uns überrascht hat in irgendeiner Form mit dem, was dort produziert wurde. Bei uns stehen auch noch ein paar Q&A Sessions an. Da hatte ich auch eben mit der Kollegin gesprochen, gestern war das. Da ist sie auch positiv gestimmt. Also sie hat, ich zitiere sie mal wörtlich, sie hat gesagt, sie findet es wirklich. Sie hatte große Hemmungen, erstmal so, hier, das ist das Projekt und macht mal. Natürlich klar mit den Methoden und so weiter, auch beiläufig begleitend. Aber diese Bedenken sind jetzt schon deutlich weniger geworden. Es sind immer noch Ergebnisse, so sagte sie, wo sie sagen würde, ja klar, da ist Verbesserungsbedarf. Da steht ja natürlich auch noch die Q&A-Session an. Aber das ist ja auch das, wie Lernen funktioniert. Also selbstgesteuert in dem Sinne und auch natürlich aus Fehlern lernen. Und ja, also summa summarum würde ich sagen, die Vorurteile, die wir hatten oder Bedenken, sind nicht in dem Maße bestätigt worden, wie wir sie befürchtet haben oder sind eigentlich gar nicht bestätigt worden, sondern eher widerlegt worden. Und ich glaube, um auf die Beziehungsebene zu kommen, gibt es uns auch als Lehrern ein größeres Vertrauen in unsere Lerngruppen, wenn man diesen Prozess einmal mal durchlaufen hat. Und so, ich beschreibe es immer mit, die Zügel losgelassen hat und sich einfach mal drauf verlässt, was passiert denn da jetzt? Ich glaube, das kann einem auch sehr viel, ja, oder das stärkt einfach die Lehrer-Schüler-Beziehung auch aus der Vertrauensperspektive her.
Jetzt hast du ja selber auch sozusagen in den einzelnen Schritten auch gesehen, was da passiert. Also wie arbeiten die Schüler und Schülerinnen tatsächlich in ihren Gruppen? Gibt es jetzt auch so Themen, wo du sagst, das bindest du vielleicht auch teils mit in Unterricht ein? Da hast du irgendwie was, wo du sagst, das war wirklich ganz erstaunlich, dass das so an Reaktionen erfolgt. Also verändert das jetzt auch ein Stück weit deinen regulären Unterricht sonst?
Ja, in dem Sinne, vor allem die agilen Methoden, finde ich halt, denen kann man wirklich sehr, sehr viel im normalen Unterrichtsbusiness abgewinnen. Ich hatte durch das Informatikstudium natürlich damit auch während des Studiums schon Kontakt, aber habe die jetzt nie so forciert in den Unterricht eingebracht. Und ich glaube, das ist wirklich was, was in jeden Unterricht in irgendeiner Form sinnvoll zu integrieren ist. Und genau, ich habe jetzt meine eigene 5. Klasse bekommen und werde dort auch diese Methoden so ein bisschen, ja, mal schon relativ früh einbringen. Genau, es ist ja immer so, jeder Klassenlehrer gibt so der eigenen Klasse immer so ein bisschen den eigenen Stempel drauf oder mit. Und genau, das ist bei mir so im Hinterkopf, das ist auf jeden Fall hier auch in meiner Klasse. Ich bin gerade auch in meinem Klassenraum. Genau. So um Daily Stand-ups zum Beispiel und verschiedene Sachen sich drehen wird.
Was war denn so für dich das größte Aha-Moment, was du jetzt eigentlich in dem Lernprozess auch deiner Schüler und Schülerinnen selber in deiner Klasse erlebt hast?
Ich hatte eine Gruppe, die haben gut im Klassenraum recherchiert, hat gut geklappt, aber sie wollten halt nicht das Video im Klassenraum aufnehmen oder wollten auch nicht groß jetzt überlegen, wie sie das Video machen. Und dann dachte ich mir, okay, das wird interessant. Die haben explizit auch danach gefragt, dass sie dann woanders drehen dürfen und sind dann auch, wir haben LSB-Bereich, heißt das bei uns, so Lernen, Spielen, Betreuen. Das ist so eine Ganztagsbetreuung, die ist eigentlich so bis zur 7. Klasse. Ich habe halt 10 Klässler. Die hatten gefragt, ob sie dort dann auch mal quasi sein dürfen. Dann hatte ich mit den Betreuern dort gesprochen, das ist in Ordnung gegangen und dann hatten sie so einen Klassenraum. Und da kam, fand ich, mit das beste Video bei mir raus, weil sie wirklich so humorvoll das Ganze mit Stimmen verstellen, verschiedene Rollen. Also da war auch wirklich das Storytelling. Par excellence, würde ich fast sagen. Genau, das war so schon ein krasses Erlebnis, ja, dass die das alleine auf die Beine gestellt haben, ohne jetzt in irgendeiner Form, ja, Hilfe gebraucht zu haben, auch von meiner Seite her.
Wenn du jetzt dann diesen Prozess weitergehst und jetzt sagst du ja, ein paar Kollegen hatten die Q&A-Session schon und jetzt warst du ja bei manchen auch mit dabei nochmal und hast so reingeguckt. Was war das für dich oder was war auch so das Wertvolle tatsächlich, was du da wahrgenommen hast? Das ist ja auch was, wo ihr als Lehrkräfte euch ja tatsächlich ein Stück beobachtend mit in diesem Raum bewegt und sozusagen so ein bisschen auch die Klasse mit im Blick behalten könnt. Wie war das Gefühl für dich da als Lehrkraft?
Ja, erstmal ein sehr positives, gerade wenn man, also als Lehrer ist man ja normalerweise immer derjenige, der quasi im Mittelpunkt steht, außer natürlich im Referendariat, da ist es auch die Möglichkeit oder war bei mir zumindest die Möglichkeit, dass man auch sehr viel hospitieren konnte und das hatte ich damit auch ein bisschen verknüpft. Und vor allem in dieser Session fand ich es halt wirklich extrem interessant, wie die Schüler auf die Content Creator reagiert haben und auch schon im Vorfeld. Da kamen auch schon im Vorfeld zu mir Schüler, oh, du hast oder bei Ihnen ist die Person bald zugeschaltet und so weiter. Das hat so einen Sog oder so eine Eigendynamik auch entwickelt, die ja eigentlich in der Schule nicht so präsent ist oftmals, weil halt, wie wir es vorhin schon hatten, die Lebenswelt einfach der Schüler mit reinschwappt. Und ich fand es halt wirklich interessant, dann von hinten mal zu beobachten. Auch es ist ja so aufgebaut, dass die Schüler quasi dann die vorstellende Gruppe, wie sie auf dem Präsentierteller vorne sitzt und auch wie das Feedback dort angenommen und wahrgenommen wird, das dann natürlich erstmal so ein bisschen ja, Starstruck, so in dem Sinne, dass man erstmal so ein bisschen irritiert ist, oh je, da ist jetzt eine Person, die spricht da mit mir, die kenne ich normalerweise nur aus Videos. Aber dann nach so einer anfänglichen Hemmung hat sich dann ja auch dann in der Regel ein produktives Gespräch dort ergeben. Und das fand ich ganz schön, auch mal einfach so hinten raus, also mich im Rückhalt oder zurückhaltend dazustehen. Und auch diese Expertise natürlich, die ich ja nicht mitbringe, durch den Content Creator dann dort ja, wirken zu sehen. Das war schön.
Wenn du das jetzt sozusagen auch nochmal siehst, den Prozess, die haben da Feedback gekriegt, die haben das angenommen. Also ich fand auch tatsächlich, die waren sehr reflektiert. Das ist ja auch immer nochmal ein großer Prozess. Also vor anderen Mitschülern, Mitschülerinnen Feedback zu hören, ist ja auch was in der Form wahrscheinlich in so einem großen Rahmen wenig passiert. Da trotzdem sich auch sicher zu fühlen, ehrlicherweise spricht das ja auch sehr für die Kultur in der Klasse, dass man das gut hinkriegt und dass man sich auch artikuliert. Also das sind ja nochmal Nebenschauplätze, die sozusagen auch zu einem großen Schauplatz werden können, weil man da natürlich auch sieht, wie gefestigt ist eine Klassenstruktur, wie ist eine Kultur überhaupt des Miteinanders. Und wenn man dann natürlich auch sieht, da lacht man nicht, da guckt man zu, das ist ja sehr wertschätzend auch. Wie man sozusagen auch dem anderen respektvoll auch applaudiert, was da auch für eine Leistung passiert ist. Das ist ja was, was in Schule in der Form sonst wenig passiert. Also es gibt ja sehr viel den Fokus drauf mit, das war nicht so gut, das war schlecht, das muss man verändern. Da liegt ja sehr der Fokus noch auf Fehler und wie wird mit Fehlern umgegangen. Wie hast du das hier auch so in dem Rahmen dann in der Arbeit der Schüler und Schülerinnen gesehen, auch im Nachgang, weil danach geht es ja wirklich ran, das Feedback auch einzuarbeiten und umzusetzen. Wie hast du das wahrgenommen tatsächlich?
Ich glaube, das fußt auch so ein bisschen auf jeden Fall auf der Art des Feedbacks. Und da will ich auch zurückmelden, dass das wirklich von jedem Creator, bei dem ich mit dabei war, auf einer sehr derart positiv formulierten Ebene war. Das ist, also Feedback muss ja nie oder muss nicht per se negativ sein. Und selbst die negativen Sachen wurden positiv verpackt. Also es wurde dann eher so an die Chancen, Möglichkeiten und die Luft nach oben appelliert, als zu sagen, ja, warum habt ihr das nicht gemacht, so nach dem Motto. Und da bin ich auch völlig bei dir, dass diese Fehlerkultur etwas ja, Problematisches oder Überdenkenswertes ist und einfach mehr so auf die Lernchancen und ja, auf die Entwicklungssprünge, die man noch machen kann, fokussiert werden sollte. Und das war durchweg auch positiv wahrgenommen, auch von den Schülern. Eine Gruppe kam danach zu mir und hat gesagt, Herr Schomburg, wir waren irgendwie die Einzige, die kein positives Feedback bekommen hatte. Das war dann aber auch ist auf einem Missverständnis gefußt. Und dann hatte ich zum Glück noch eine andere Gruppe, die da eben bei dem Feedback ja logischerweise auch mit dabei war und dann direkt mit eingesprungen ist und gesagt hat, euch wurde doch das gesagt, das habt ihr gut gemacht, das habt ihr gut gemacht und ihr müsst jetzt nur noch das und das und das machen. Und was ich auch bei dir sehr, sehr gut fand, war, dass du jedes Mal immer gefragt hast, wisst ihr, was jetzt noch zu tun ist? Oder also wie könnt ihr mit dem Feedback was anfangen? Was sind eure nächsten Schritte so in die Art?
Mhm.
Das war, finde ich, so mit der Schlüsselmoment in jeder dieser Feedback-Sessions, weil man kann sich das Feedback auch anhören und es wurde auch mitgeschrieben, aber das ist, finde ich, in dem Moment immer sehr wichtig, dann direkt auch zu überlegen, okay, wo geht's jetzt weiter? In welche Richtung geht's jetzt weiter? Und dass das bei jeder Gruppe geglückt hat, ja, fand ich sehr gut.
Ich glaube, dieses Konkretsein, ne? Also das ist ja auch das, was in dem Projekt sehr praxisnah auch ist. Die müssen ja sehr stark arbeiten. Also die haben ja gar keine Zeit, nur in der Theorie zu hängen, weil wenn sie zu sehr in der Theorie bleiben, schaffen sie ihr Projekt auch nicht. Also sie haben ja auch ganz klare Vorgaben, wann was passiert. Also ich würde auch sagen, das Projekt ist ja nicht unbedingt ein Kuschelkursprojekt, sondern das ist ja schon was sehr stark fordernd ist über die verschiedenen Methoden, aber auch über die Perspektiven, die reinkommen. Und jeder Schüler hat natürlich auch eigene Vorstellungen. Und eigene Vorstellungen, erstmal auf einen Nenner zu kommen mit vielen anderen in einem Projekt, ist gar nicht so einfach. Und tatsächlich ist das, finde ich, eine Mega-Leistung, die die Schüler und Schülerinnen hier geschafft haben. Allein schon mit der Abgabe ihres Videos. Also auch da, unabhängig, wie gut oder wie schlecht das ist, das will man gar nicht. Darum geht es gar nicht, das zu bewerten. Sondern es geht allein darum, dass sie die Abgabe auch geschafft haben. Das ist ein riesiger Prozess, der da stattfindet. Und es ist auch ein Lernprozess, wenn eine Gruppe auch ein Video nicht abgeben würde. Also auch das ist nicht ein Fehler, der passiert, sondern die haben in ganz anderen Dimensionen dann auch gelernt. Das ist auch, ich glaube, dieses Thema Fehlerkultur, was du gesagt hast, ist ganz essentiell, weil das einfach was Neues in der Form ist. Und auch dieses dann reinspringen, so wie du das jetzt beschrieben hast von der Gruppe, das ist ganz stark und zeigt eigentlich die Notlage oder die Notsituation, die wir sonst in Schule häufig haben, nämlich, dass wir taub sind auf dem Ohr, was wir gut gemacht haben, weil wir häufig nur das Ohr bedienen mit, das haben wir nicht gut gemacht. Und damit bleibt natürlich das, was nicht gut ist, ganz elementar im Kopf hängen, weil wir ja getriggert sind, es läuft immer was nicht gut in Schule oder es läuft immer irgendwo was nicht gut. Und das, was wir nicht gut gemacht haben, das ist immer präsent. Es wird ja selten darüber gesprochen, was haben wir richtig gut gemacht.
Ja.
Und das ist ja schon auch ein Teil dessen. Ich weiß nicht auch, wie ihr am Ende dann auch nochmal in das Feedback einsteigt als Gruppe oder als Klasse zu dem Gesamtprojekt. Weil ich glaube, dass ihr hier auch nochmal gemeinsam wachsen könnt. Gemeinsam auch. In dem Sinne, es stehen ja noch Q&A-Sessions auch aus, aber auch eine Idee wäre ja tatsächlich nach den Herbstferien nochmal selber alle zusammenzutrommeln und zu sagen, wir gucken uns jetzt mit allen Klassen die finalen Videos nochmal an und diskutieren da das Projekt nochmal. Also was waren die großen Learnings? Was hat richtig Spaß gemacht? Wo gibt es aber auch Themenstellungen, wo wir noch Unterstützung mehr gebraucht hätten. Ne? Also auch das ist ja ganz wichtig. Es geht ja hier auch bei uns nicht um richtig und falsch, sondern auch wir lernen bei jedem einzelnen Projekt dazu. Und wenn wir kein Feedback kriegen, können wir uns nicht entwickeln. Also auch da ist ja wieder der gleiche, das, was die Schüler durch uns erleben, erleben wir natürlich auch gerne mit von euch und sind mit euch im Diskurs, weil wir nur so gut sein können, wie das, was uns gespiegelt wird. Würden wir das nicht erhalten, könnten wir uns auch nicht entsprechend entwickeln. Denkst du, das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit von euch? Oder wie habt ihr überlegt, das Projekt abschließend nochmal für euch als Schule und als Gemeinschaft auch zu reflektieren?
Ich finde auf jeden Fall da in dieser Form nochmal ein Video Moment, ich fange anders an. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnstiftend, wenn wir nochmal die Videos Revue passieren lassen und in irgendeiner Form auch einer größeren Gruppe vorspielen, solange die Schüler das natürlich möchten. Und das Ganze einfach Revue passieren zu lassen. Und im Sinne von Kritik haben wir ja auch schon in der Lerngruppe beziehungsweise in unserem Kollegium, in unserer kleinen Gruppe gesprochen, dass es da einzelne Sachen gibt, wo es bei manchen gehapert hat und wo es bei den anderen nicht gehapert hat. Aber ich sehe das genauso wie du, dass es da auf jeden Fall wichtig ist, auf dieser Kritik dann letzten Endes auch aufzubauen und da das Ganze fortzuführen. Ich wollte aber nochmal, deswegen bin ich so ein bisschen mit den Gedanken auch hängen geblieben, auf diese Fehlerkultur. Du hast mich gerade selbst so ein bisschen zum Nachdenken auch gebracht. Ich finde es sehr, sehr schön, auch bei mir, das ist, ich mache es ja in der 10. Klasse in Informatik. Und Informatik ist im Gymnasialzweig ein Wahlunterricht. Wahlunterricht bedeutet, dass die Schüler bei mir nicht benotet werden. Die bekommen teilgenommen, mit Erfolg teilgenommen. Als Note ist es aber überhaupt nicht versetzungsrelevant. Und das sehe ich als sehr, sehr große Chance, dass ich nicht diese Position habe, wo ich den Schülern sage, hey, ihr müsst jetzt dieses Video machen, weil sonst bekommt ihr keine Note oder keine gute Note in dem Sinne. Ich habe nicht, also ich kann es per se nicht erzeugen, diesen Druck, und ich will ihn ja auch gar nicht erzeugen, weil ich glaube, es gibt ja diesen Spruch, unter Druck werden Diamanten gemacht. Ich glaube, der passt zu diesem Projekt eigentlich nicht, weil diesen Druck, den ich ausüben könnte, ich wüsste nicht, in welcher Form der zu einem positiveren Ergebnis führen kann. Klar, man hat oft in solchen Fächern auch Leute, die denken, ja, ich kriege hier keine Note, ich kann mich benehmen, wie ich will. Das war auch so ein bisschen oder die Bedenken, die ich hatte. Aber da wurde ich eines Besseren belehrt, weil es wirklich einfach auch durch diese Sogwirkung, die dieses ganze Projekt ja, hervorruft, und auch durch diese Instanz des Content Creators, der ja eigentlich ja auch, der gibt ja keine Noten in der Form, aber das ist trotzdem für die Schüler etwas, ja, wo sie sich gewissermaßen rechtfertigen müssen, wenn sie da keine Leistungen erbringen in der Form. Und das war auch nochmal wirklich etwas Positives, was ich erlebt habe, dass da halt wirklich auch diese Eigeninitiative sehr groß in den Vordergrund gerückt ist und dass die Schüler einfach aus eigenem Antrieb da arbeiten, ohne jetzt diesen externen Druck zu haben. Sorry, das war nochmal so ein kleiner Exkurs, weil
Nee, aber
da.
total spannend, weil das würde ja bedeuten, intrinsische Motivation kommt, oder?
Genau. Das ist ja das, was erzeugt werden sollte oder wurde.
Ja. Siehst du sonst tatsächlich auch so Hebel, die man sieht? Also ist auch Motivation als solches also im Miteinander auch sozusagen gewachsen?
Ja, definitiv. Also gerade auch die Gruppendynamiken. Ich finde es auch schön bei dem Projekt, dass es wirklich explizit gewünscht ist, dass die Schüler sich selbst eine Gruppe suchen. Weil ich finde es immer, also es hat natürlich auch didaktische Gründe, warum wir eine Gruppe vorgeben in irgendeiner Form. Aber gerade in so einem Thema, wo man sich ja dann auch in irgendeiner Form angreifbar macht, weil man sich eben auf einem Video zeigt und bindet, finde ich es wichtig, dass es ein geschützter Raum ist und dass da die Gruppenfindung selbstständig stattfindet. Und genau, das finde ich, ja, ist ein Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen, und es hat sehr, sehr gut geklappt. Und auch die Gruppengröße ist auch immer so ein Punkt, wo man denkt ja, oder ich habe immer beigebracht bekommen, ab 5 ist es zu viel oder manchmal schon ab 4 ist es zu viel. Aber auch hier waren die Bedenken teilweise unberechtigt. Selbst eine Fünfergruppe hat es relativ gut hinbekommen, weil das Projekt, wie du schon sagtest, ist wirklich sehr straff, sehr viel. Über einen relativ kurzen Zeitraum, so wie wir es haben, ist es ja sogar noch mal reduzierter, als es eigentlich vorgesehen ist. Und gerade unter diesen Faktoren ist es natürlich Gold wert, wenn man mehrere Leute ist, so dass man halt die Aufgaben aufeinander oder verteilen kann und dann das Ganze auch gut koordinieren kann.
Hat das auch gut geklappt, dieses Verteilen? Weil du hast ja sonst, das wirst du wahrscheinlich aus anderen Projektarbeiten ja auch kennen, dafür bist du ja jetzt ja auch lange noch Lehrer, dass da ja häufig auch so Bedenken sind mit, da gibt es immer einen in der Gruppe, der lehnt sich irgendwie zurück und dann macht er irgendwie nichts und dann machen die anderen das. Wie hast du das jetzt so wahrgenommen? Gab es das und haben da auch Gruppen dann reagiert? Oder gab es das vielleicht gar nicht?
Es gab es nicht so offensichtlich, wie man es oftmals vermutet oder befürchtet, sondern da sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation, dass da, ich glaube, jedes Gruppenmitglied in irgendeiner Form sich für das Projekt verantwortlich gefühlt hat. Nichtsdestotrotz gab es natürlich Leute, die gesagt haben, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger als die anderen, ist aber nicht störend aufgefallen. Also in den Gruppen hat sich das teilweise selbst reguliert. Also zu mir ist da sehr wenig vorgedrungen. Also ich musste, wenn ich jetzt überlege, ich musste nie einschreiten, dass ich gesagt habe, hey, du machst gar nichts, die anderen machen das nur. Man hat es natürlich so ein bisschen beobachtet, aber die Gruppen haben sich dann selbst in dem Sinne reguliert. Und genau, das ist so das, was ich auch zurückmelden kann an der Stelle.
Mega, mega. Also danke für das Zurückmelden und auch die Blicke da drauf tatsächlich, weil das ist natürlich auch für uns ganz wertvoll. Das sind ja Dinge, wo wir auch immer gerne noch mal justieren. Also wir haben beispielsweise so Themen, dass dieses Der Entscheidungsprozess, der kann ja sehr nervenaufreibend auch für Gruppen sein, wenn quasi alle Perspektiven auf dem Tisch liegen und man nicht gewillt ist, sich irgendwie anzunähern. Das kann ja schon auch ein langwieriger Prozess sein. Und das ist aber auch wichtig, dass genau dieser Prozess auch ausgetragen wird sozusagen und dass man da eben auch gemeinschaftlich dann einen Nenner findet. Wir hatten sozusagen Gruppen, denen das extrem schwer gefallen ist und haben dann sozusagen auch das Thema Entscheidungsfindung, wie können Gruppen, die leichter treffen, sozusagen dann auch daraufhin einen Baustein mit integriert, wie Gruppen, die sozusagen da auch Schwierigkeiten haben, dann besser aufeinander kommen. Also du siehst, wir legen schon sehr stark diese Feedbacks übereinander und uns ist wirklich wichtig, dass wir tatsächlich Hilfestellung geben in Prozessen, die total normal sind, aber dann auch nicht handlungsunfähig, sondern handlungsfähig machen. Ich glaube, das ist auch was ganz Entscheidendes, was dann auch die Gruppen weiterträgt. Wenn man dann sieht, okay, dann greife ich eben auf das Tool zurück und dann mache ich das so und so und auf einmal, Wunder, wir haben jetzt sozusagen was gefunden, wie wir besser und gemeinschaftlich uns geeinigt haben, dann weiterzuarbeiten. Also deswegen ist auch da diese Reflexion, die du als Lehrer hast, wie aber auch die Reflexion der Schüler und Schülerinnen in den einzelnen Phasen für uns total wichtig, um dann eben auch gut justieren zu können. Würdest du es wieder machen?
Ja, auf jeden Fall. Mir ist gerade auch noch eingefallen, der Spruch mit unter Druck werden Diamanten gemacht. Ich glaube, der Zeitfaktor war aber ganz gut, dass da ein gewisser Druck vorgeherrscht hat. Also, dass man da wirklich immer Fristen den Schülern gibt, das ist so das, was ich auch nochmal mitgeben kann. Und wenn ich das Projekt oder ich werde es auf jeden Fall erneut mit euch kooperieren, dann auf jeden Fall wirklich den Zeitfaktor. Finde ich ein elementarer Bestandteil des Ganzen, weil da braucht es dann wirklich auch den Druck, weil gerade, ich glaube, dieser zeitliche Druck hilft auch so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung. Auch wenn es manchmal dann die falsche Entscheidung ist, es war aber letzten Endes eine Entscheidung und wie wir es vorhin schon mal angesprochen haben, aus Fehlern lernt man und
Genau.
genau.
Ja, genau. Und auch da ist, man hat vielleicht dann im Nachhinein gesagt, ja, hätte man anders treffen können, aber man hat sie auch getroffen. Ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass man auch mal eine Entscheidung treffen muss, weil wie viel begegnet uns, wo einfach Menschen nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, wo sie aber erforderlich sind. Und dass man daraus auch lernen kann. Ich glaube, das sind auch ganz wesentliche Dinge, die dann da auch wie sagt man, beim persönlichen Wachsen auch mit reinspielen, nämlich dass es nicht schlimm ist, wenn man Entscheidungen trifft und dann vielleicht eine Kurve mehr gegangen ist, als man es hätte tun müssen, aber man am Ende doch eben auch ans Ziel kommt. Ich glaube, das ist auch nachher für den eigenen Lebensweg eine wichtige Erfahrung, denn auch da wird man nicht immer die richtige Entscheidung treffen und immer dann auszuwarten, ich muss die richtige Entscheidung treffen, ist natürlich auch ein Druck, die auch sehr handlungsunfähig machen kann. Ne? Ich würde mit dir gerne noch mal einmal kurz zurückspringen in deine Schulzeit damals.
Ja.
Als du Schüler warst, wenn du da jetzt zurückdenkst und dich reinversetzt, an was denkst du? Was kommt dir als erstes in Sinn?
Oh, das ist eine gute Frage, aber ich beantworte es mal spontan so das
Ja.
Schulgebäude in dem Sinne. Das war so ein bisschen ja mit ich warte kurz den Gong ab.
Ah.
Es war so ein bisschen wie Hogwarts, so ein bisschen. Deswegen ist das so das, was ich so ein bisschen damit assoziiere. Und es war aber auch nicht so jetzt nur auf das Gebäude bezogen, sondern generell diese ganze Atmosphäre dort so ein bisschen. Ja, man merkt, ich bin Harry Potter-Fan. Und so dieses Geborgene, was so ein bisschen in den Büchern quasi mitgeschwungen ist, das habe ich immer in meiner Schule auch so ein bisschen
Wie cool.
wiederentdeckt.
Ja, siehst du, ich bin auch ein Harry Potter-Fan. Ich habe auch alle Bände gelesen. Da haben wir was gemeinsam. Und wenn du jetzt nochmal mit mir in die Zukunft springst, nämlich wenn du sagst, da gibt es einen freien Campus, den man mitgestalten kann, was Schule heute haben sollte, was würdest du sagen, was in Schule nicht mehr fehlen sollte?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe neulich einen Beitrag gesehen, ich weiß nicht mehr, also es war auf YouTube, ich glaube aber ein Bericht aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Da wurde eine Schule gezeigt, die ein ganz anderes Konzept hatte und so ein bisschen offener das Ganze gestaltet hatte. Das heißt, jeder Schüler hatte dort seinen Lernort und die konnten so ein bisschen im eigenen Tempo lernen. Das ist auch so das, was eigentlich von den Ausbildungsstätten, den Studienseminaren auch mitgegeben wird, dass man den Schülern ja das Lernen im eigenen Tempo ermöglichen sollte oder müsste, im Sinne der Differenzierung auch. Und ich glaube, eine Schule der Zukunft, so ein Campus der Zukunft, bietet nicht mehr so diese festgetakteten Unterrichtsstunden und sondern so eine gewisse eigene Eigenverantwortlichkeit. Das ist auch so ein bisschen das, was bei mir mitschwingt, von dem, was ich vorhin genannt habe, mit so ein bisschen die Zügel mal loslassen. Aber diese Schule hat das ja auch gezeigt, dass es auch funktionieren kann. Finde ich ein interessanter Gedanke, der nicht untergehen sollte, dass man so eigenverantwortliches Lernen auch räumlich denken kann. Und ja.
Sehr gut, vielen Dank. Ich bin gespannt, mit dir auch weiter im Austausch zu bleiben. Und ich glaube, die Hörer und Hörerinnen haben hier auch eine ganze Menge mitnehmen können über das ganz Konkrete, also das, wie läuft es eigentlich in der Praxis und welche Erfahrungen kann man da sammeln. Deswegen vielen Dank an der Stelle, dass du dich da bereit erklärt hast, so viele Einblicke zu teilen. Und ich freue mich, wie es bei euch weitergeht.
Sehr gerne.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.